Seit der Antike gibt es die Theorie des Multiversums, die besagt, dass es neben unserer Realität noch unendlich viele Paralleldimensionen gibt, die sich in jeder erdenklichen Weise von unserer unterscheiden können. Einem Forscherteam ist es nun gelungen, Audiofragmente dieser fremden Welten zu empfangen. Doch dabei stießen sie auf ein rätselhaftes Phänomen. Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast. Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht.
Dimension DZ71HY40082EX40, Goldkehlchen.
Wir sind die Reichsten, haben Geld, Schatz.
Ich glaube, da müssen wir nochmal gucken mit dem Intro. Ja, herzlich willkommen zu Goldkehlchen, Folge 18. Herzlich willkommen, wir sind extrem reich, wir haben mehr Geld als ihr.
Ja, wir sind super reich und wir können mit dem Geld alles machen, was wir wollen. Wir arbeiten derzeit noch fieberhaft daran, unser Leben bis uns endlich zu verlängern. Aber das ist nicht das Einzige, was wir den ganzen Tag machen. Wir haben Feedback bekommen auf die letzten Folgen. Da haben viele Leute gesagt, so, ey Leute, ihr könnt alles machen mit dem Geld und ihr versteift euch darauf, reduziert euch nahezu darauf, einfach eure Unsterblichkeit zu erreichen. Leute, lebt doch mal, solange ihr dieses Leben noch habt. Und da habe ich zum Beispiel jetzt mit meinem Geld die Tonleitern verändern lassen. Mhm. Ich habe mir das gekauft. Also Musik gekauft im Allgemeinen.
Oh, was hat das gekostet?
Weiß ich nicht, ein paar Trillionen.
Das okay.
War, ist mir egal, Peanuts.
Und dir gehört die gesamte Musik
einfach? Ja, mir gehört, weil das Ding ist, ich kann nicht singen. Und das ist ein Beispiel, was man mit Geld alles für sich erreichen kann.
Ja.
Wenn man nicht laufen kann, dann muss die Welt unter einem sich bewegen.
Hm.
Und so habe ich das auch gemacht. Ich kann ja nicht singen, so einer meiner wenigen Dinge, die ich nicht kann. Und deswegen habe ich die Tonleiter so verändert, dass ich sie jetzt singe und alle anderen singen falsch.
Sie sich nach dir richtet. Okay, gute Idee.
Ja, deswegen auch die Idee mit dem Intro.
Ja.
Da haben vielleicht auch Leute jetzt gedacht, die es noch nicht mitbekommen haben. Ja, das war ja voll schief und krumm, kein Ton getroffen. Nee, die Tonleiter ist jetzt offiziell verändert. Das war alles genau so, wie es muss.
Das ist nicht schlecht. Und vor allem natürlich Musik. Die Leute mögen Musik und alle, die in Zukunft Musik lernen, müssen sich am Bohmhoffschen Modell orientieren.
Genau.
Was für dich natürlich auch eine Art Unsterblichkeit ist natürlich, weil man auf dich zurückschaut als Mitneubegründer der Musik. Und finde ich eigentlich eine gute Idee.
Ja, es ist ein akustisches Museum, ein Erbe, wenn du so willst, was sich wahrscheinlich bis in alle Ewigkeit ausstrahlt. Irgendwann mal, wenn das in Vergessenheit gerät, in ein paar Millionen Jahren, dann wird irgendjemand da kommen und sagen, hey, klingt es nicht viel besser, wenn man das so macht?
Ja.
Aber ich habe vorgesorgt und zwar habe ich so einen Fonds zurückgelegt, da werden so Inquisitoren beschäftigt, die dann jeder, der dann der Meinung ist, hey, der wird getötet.
Ja. Ja, es ist ein großes Problem. Wir führen ein extrem angenehmes Leben. Es gibt keinen Genuss, den wir noch nie gekostet haben. Ich habe mir letzte Woche den Eiffelturm ausgeliehen für eine private Party. Mhm. Das sind wahrscheinlich Dinge, die die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer nicht so in dem Umfang genießen können und sich wahrscheinlich relativ bald wünschen, dass ihr Leben endet. Das kann ich nachvollziehen. Auch ich würde nicht leben wollen, wenn ich nicht diesen Luxus und diesen Wohlstand hätte. Aber ich habe ihn nun mal und ich möchte deswegen weiterleben. Deswegen, und da habe ich auch Briefe bekommen, anscheinend gab es ein positiveres Feedback als bei dir, dass Leute gesagt haben, sie würden mir gerne ihre Lebenszeit schenken.
Mhm.
Erstmal nehme ich keine Geschenke an. Steuerrechtlich ist es ein Problem. Und andererseits sage ich, ich kaufe mir das gerne. Leute haben, ich habe mir überlegt, kann ich mir nicht Lebensjahre von anderen Menschen kaufen? Wo ich einfach sage, ihr habt irgendwie euer, ihr braucht Geld. Es gibt ja Menschen, die brauchen Geld und haben Zeit.
Ja.
Ja. Und wir haben Geld, aber keine Zeit.
Richtig.
Kann man da nicht was machen? Kann der Markt da nicht eingreifen? Kann der da nicht Regeln eingreifen, zu sagen, wir kaufen euch Jahre ab? Die tatsächlich logistischen Feinheiten müssen auch geklärt werden an der Sache. Aber ich könnte mir das gut vorstellen als Modell.
Ja, auf jeden Fall. Das ist eine ganz klare, einfache wirtschaftliche Rechnung. Das ist das Einmaleins des Reichwerdens. Ich denke auch, also wir haben ja im Grunde genommen schon Leute, die das auch machen, ne, die uns ihre Zeit geben.
Schlaf zum Beispiel. Schlaf ist für uns eine Zeitverschwendung. Wir wollen nicht schlafen, wir wollen den ganzen Tag genießen. Und was im Schlafe natürlich auch passiert, ist, dass eine gewisse Reinigung von Körpersäften stattfindet.
Ja.
Und da habe ich entschlossen, warum muss ich das selber machen? Deswegen, anstatt wirklich jetzt zu schlafen, so die 6 oder 8 Stunden pro Tag, was ich jetzt mache, ich versuche mich 10 Minuten anschließen zu lassen an einen Körpersafttransmulgator, der also an einen Jungspund auch Schlauch angeschlossen ist, der sozusagen dann mein dreckiges Blut reinigt den ganzen Tag über und mir sozusagen erfrischend seine Körpersäfte rübergibt, in einen kurzen Austausch quasi. Zum Beispiel, stellst dir vor, du hast ein Auto und es geht kaputt. Mhm. Und anstatt es in die Garage zu stellen für 8 Stunden, tauscht du es einfach gegen ein Auto aus, das funktioniert.
Ja, so. Im laufenden Betrieb.
Also, Im laufenden Betrieb, genau. Es ist quasi ein fliegender Wechsel von Körpersäften, die dann sozusagen ausgetauscht werden. Und das kannst du quasi auch über den kompletten Tag hinweg machen. Also dass immer, da bauen sich Müllrückstände auf, auch in deiner Gehirnchemie und so. Die müssen dann abgebaut werden. Also es ist ja so eine Art, Schlaf ist ja so eine Art Aufräumen, Mülleimer geleert. Mhm. Und den lagere ich einfach aus. So. Und deswegen, da konnte ich jetzt schon ein paar Stunden pro Tag wieder neu dazu bekommen, wo ich jetzt angefangen habe, diese Tiefseefische zu essen, die sind köstlich.
Ah, diese ganz flachen.
Genau, die ganz flachen, die ganz tief am Meeresgrund sind extrem schwer, da müssen Taucher, und das ist extrem aufwendig, die dürfen nämlich immer nur 50 Meter tief tauchen und dann müssen die da eine Woche leben.
Wegen der
dann,
Druckverhältnisse.
Genau, und dann müssen die nochmal wieder eine Woche runter, nochmal 50 Meter runter und nochmal eine Woche leben. Das heißt, bis die irgendwie diese 15 Kilometer geschafft haben auf den Meeresgrund, sind die da jahrelang unter Wasser, dann schnappen die sich einen von diesen Tiefseefischen und dann müssen die natürlich genauso langsam wieder hoch und dann geben die mir den und dann esse ich den und der ist köstlich. Und
ja,
das ist halt eine Sache, die kann ich jetzt machen mit den 9 Stunden, die ich habe.
Da habe ich so einen Paternoster bauen lassen. Mhm. Der quasi das vereinfacht, der automatisiert das so ein bisschen. Der fährt halt auf der einen Seite runter und auf der anderen Seite hoch. Und dann werden die Druckverhältnisse also automatisch angepasst. Ne? Also du fährst mit dem Ding runter.
Ja.
Und dann fährst du ja aber auf der anderen Seite wieder hoch mit dem Ding.
Ja.
Das ist genau in dem Tempo eingestellt, dass das nicht tödlich ist.
Das ist eine gute Idee, aber bei mir ist es auch so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe immer das Gefühl, wenn Menschen leiden mussten, damit etwas passiert, dann schmeckt es besser. Also ich habe das Gefühl, wenn ich wirklich das Gefühl habe, wenn da wirklich so ein schwitzender, abgemagerter Mensch steht, der sagt, ich war jetzt 4,5 Jahre unter Wasser, der quasi aussieht wie ein Blumenkohl, wo die komplette Haut sich mehrfach ineinander gewulstet und ineinander verknotet hat, wegen dem konstanten Wasser und dem enormen Druck, der da lebt. Ne? Mhm. Also diese Menschen sind winzig klein. Wenn die unter Wasser sind, mehrere Wochen, dieser enorme Druck, diese Massentonnage da an Wassermassen, die werden ja winzig klein, denen drückt es ja alle Gelenke zusammen.
Genau,
und da steht dieser kleine, ärmliche Wicht vor mir, irgendwie kaum noch einen Meter groß und reicht mir diesen exotischen Fisch, dann sage ich, ja danke, den lasse ich mir schmecken. Das ist für mich was anderes, als wenn das jetzt irgendwie angebaut wäre oder so.
Ja, das stimmt. Ich habe tatsächlich, will jetzt nicht irgendwie meine Geschichte mit deiner irgendwie überlagern oder so, aber ich habe so eine Unterwasserbasis auch mal installiert, wo ich dann aber gedacht habe, okay, die kommen gar nicht wieder hoch. Ich bezahle die dafür, dass die da unten leben. Und dann wollten die natürlich gerne ihre Familien mitnehmen und so weiter. Und das war noch ganz am Anfang, als ich das Vermögen übernommen habe, meine Eltern. Also es ist bestimmt 20 Jahre her. Mhm. Und ich habe da so Kameras. Und es stellt sich raus, dass die Lebensspanne in diesen Druckverhältnissen sehr stark reduziert ist. Aber nicht nur in dem Sinne, dass die früher sterben, sondern die altern auch schneller. Mhm. Also die sind mit 3 Jahren geschlechtsreif und mit 17 spätestens sind die tot.
Woran liegt das? Ist das, weil die näher am Erdkern sind und nicht so stark rotieren oder wie? Oder was
zum
ist
einen
das?
Die Nähe ist zum Erdkern und zum anderen die Druckverhältnisse, die dort herrschen.
Ah, ich verstehe.
Die also unter Druck ist schnell, komm, ich stehe so unter Druck, wir müssen uns beeilen,
unter Druck
keine
entstehen
Zeit.
Diamanten.
So ist es. Und das ist jetzt also die dritte Generation, die bereits da unten lebt. Mhm. Ne? Und die sind da geboren, die leben da. Und was erstaunlich ist, die werden mit jeder Generation kleiner. Mhm. Also damals, die erste Generation, die waren jetzt schon nicht so groß. Die waren so 1,70 ungefähr, also eher kleinere Vertreter. Und die Enkelkinder sind jetzt nur noch 28 Zentimeter groß.
Oh, Wahnsinn.
Und das wird halt, ich weiß nicht, wo das aufhört.
Ja.
Und das ist total interessant zu sehen, weil ich werde die irgendwann hochholen, um einfach mal zu gucken, was passiert.
Ja, das ist spannend, aber ich glaube, das ist auch was unsere Zuschauerinnen und Zuschauer irgendwie mal verstehen müssen, dass es für uns extrem schwer ist, neue Dinge zu erleben. Weil wir haben quasi schon alles gemacht, wir haben jedes Tier schon gegessen, geschlachtet, jedes Körperteil. Also der normale Mensch, der isst ja irgendwie dann mal irgendwie Pommes, dann Pizza, Bolognese und dann am nächsten Tag wieder Pommes und das hin und her, dann kommt ein komplettes Leben. Ich habe kein einziges Gericht zweimal gegessen in meinem Leben. Ich esse jeden Tag was anderes und war natürlich in relativ jungem Alter schon quasi durch und muss jetzt natürlich auf den Meeresgrund schauen, schauen oder irgendwie hoch auch in die höchsten Gipfel und Wipfel oder auch natürlich auf mikroskopischer Ebene, wo man sich dann von Bakterien ernährt, einfach damit man weiter auch diese Geschmacksnerven weiter stimuliert. Ja, das ist ja das, du willst ja den maximalen Genuss aus deinem körperlichen Leben herausnehmen. Und die Geschmacksnerven, die stumpfen ja ab, wenn sie dasselbe nochmal essen. Dann wird quasi nur noch Abgespeichertes wieder abgespult quasi. Aber du musst ja immer neu stimulieren, damit die extrem sensibel sind, damit du immer wieder neue Geschmacksexplosionen erleben kannst. Und ja, deswegen definitiv. Müssen wir auf dem Meeresgrund, wir müssen irgendwie verschiedene exotische Tiere. Also letztens zum Beispiel habe ich die Flussgraupe, die ja letzten Endes ausgestorben ist, die aber ich habe da so aztekische Schriften gelesen, weil ich da auch mit so einem Priester da überlegt habe, wegen dem Totenkult und Lebendopfern, anderes Thema. Aber da hat er eben gesagt, ja, tatsächlich auf so alten Steintafeln wird beschrieben, die Flussgraupe als Delikatesse. Und ich gesagt, ach wunderbar, wo kann ich die denn finden? Und meinte, die ist leider ausgestorben. Ja, ich sagte, gut, ausgestorben. Gut. Und dann habe ich natürlich meine Wissenschaftler, mein Research-Team da angeschrieben und hat gesagt, was ist denn mit der Flussgraupe? Und dann haben die gesagt, ja, da gibt es natürlich schon irgendwie DNA-Reste nochmal irgendwie verbohrt in irgendwelchen Bohrinseln oder irgendwie sowas. Da kommt mal was hoch, so Gesteinsschichten, wo die drin ist. Und ich sagte, ja, kratz das doch raus. Und das hat wirklich letzten Endes 16 Milliarden Dollar gekostet, da nochmal eine einzige Flussgraupe tatsächlich DNA zu rekonstruieren. Das musste in Hochdruckkammern, da mussten nur andere Atmosphärbedingungen hergestellt werden, damit die wachsen kann. Und die war ganz gut. Es hatte so ein bisschen was von diesen, ich weiß nicht, ob du diese Fruchtgummis kennst, wo in der Mitte nochmal so Flüssigkeit ist.
Oh ja, ja.
Und das hat ähnlich geschmeckt. So. Das war irgendwie wie so, wenn du dir vorstellst, wie so ein Mauam oder sowas in der Richtung, aber das eher so ein bisschen in Richtung Rindfleisch. So von der Konsistenz war eher.
Aber in der Mitte er dann.
In der Mitte war dann nochmal so eine Masse,
ein Pfropfen,
wie so eine galertartige Pfropfenmasse. Da scheint auch irgendwie so die werden direkt mit so einer Art Kind geboren. Also die entwickeln sich und haben dann direkt ein Embryo schon in sich drin, der quasi wie so eine Zwiebel immer wieder nach außen wächst und dieses dann den alten Organismus nach außen abschälen quasi.
Oh.
Und der, wenn du den zerbeißt, das ist nochmal so eine richtig ganz intensive, herbnussige Note. Die du da mit drin hast.
Aber warte mal.
Das ist wirklich köstlich.
Also Florentin, jetzt mal ganz kurz. Ich verstehe deinen Drang nach kulinarischen Genüssen, aber wäre da nicht vielleicht auch ein Forschungsansatz möglich gewesen, wenn man sagt, die Flussgraupel trägt den Embryo in sich und wächst quasi dann von innen nach außen und im Inneren ist sie immer jung und nach außen werden dann die verbrauchten Schalen abgestoßen sozusagen. Das klingt ja auch wie eine Form der Unsterblichkeit. Hätte man nicht vielleicht dieses einzigartige Wesen, was deine Wissenschaftler unter Einsatz ihres Lebens und auch viel Geld zurückgebracht haben. Wäre das nicht eine Option Idee, gewesen, da vielleicht da mal ranzugehen? Aber na gut.
Verdammt, das.
Aber das meinst du, da gibt es eine Chance, nochmal eine zweite Flussgruppe? War das?
Wir haben alle Fossilien, die wir gefunden haben, mussten wir da zusammenwerfen.
Ah.
Und das ist, aber die war ganz gut. Also das war schon ganz lecker. Das hatte wie so ein kleines Fleischbällchen irgendwie. So ein bisschen knorpeliger irgendwie. Knorpelig. Das war ganz nett.
Ja, ja.
War ganz gut. Aber einfach nur, um euch zu zeigen, welcher enorme Aufwand für uns besteht, dass wir wirklich versuchen, dieses Leben bis zum letzten Rest auszusaugen. Ja, das ist ja ein bisschen das Wichtige. Aber es ist ein guter Punkt, tatsächlich Embryo im Körper. Ich versuche jetzt seit Wochen auch schon schwanger zu werden. Also ich habe versucht, mir eine Gebärmutter einimplantieren zu lassen, weil ich eben auch dachte, wenn ich sozusagen selbst mein eigenes Kind werde, das in mir heranreift. Weil das Problem ist ja, wir haben ja Klone ohne Ende. Aber die sind ja nicht wir selber, weil die auch andere Erlebnisse erleben. Und ich dachte mir, wenn ich in mir selber ein Kind heranwachsen lasse, könnte ich ja quasi sozusagen, auch hier fliegender Wechsel, wieder sozusagen direkt vielleicht mein Gehirn dann in das Gehirn des Embryos einsetzen lassen, sodass im Moment meines Todes mein Embryo als ich selber sozusagen wieder entspringt.
Ja.
Ja? Aber es ist auch schwierig. Es ist schwer,
das
da.
Man hat halt nur einen Versuch, das ist halt das Blöde. Versuch, man muss vielleicht irgendwas finden, wo dann auch die Fehleranfälligkeit nicht so groß ist. Ich gehe meistens dann den Weg, dass ich so Mitarbeitenden von mir nahelege, sich für ein Experiment freiwillig zur Verfügung zu stellen.
Ja.
Und
das
ist auch in meisten Fällen, da denke ich dann hinterher auch so, gut, dass ich das nicht direkt selbst gemacht habe, denke ich mir dann meistens. Aber auch ich bin genau wie du, was das angeht. Man muss sich die Welt vorstellen wie ein Freizeitpark. Also ich weiß noch, früher haben mich mal meine Eltern mit so einem Freizeitpark für normale Menschen so, wo man dann, wir hatten zwar so ein Fastlane-Ticket, dass man sich da nicht so lange anstellen muss, aber da waren halt ganz viele Leute, die mussten sich teilweise stundenlang an, ja, ich weiß, und die ganzen Keime und so. Aber ich weiß noch, dass...
Ich könnte mich da nicht entspannen.
Nee, nee, aber ich hatte da so dann noch einen Freund mit. Das war so der Versuch von meinen Eltern, dass ich auch ein bisschen so die normale Lebensweise kennenlerne. Und dann haben die mich befreundet mit so einem Ergotherapeuten-Sohn. Und der, für den war das total aufregend. Der kannte das ja auch jetzt nicht. Ne? Und der wollte jedes Fahrgeschäft mitnehmen. Das noch und das noch. Und der wollte, für den war das ganz wichtig. Der hat wie so eine Liste, wo er abgehakt hat, wo war ich überall drin? In der wilden Maus und in der sanften Susi und überall wollte er rein. So. Und da habe ich mir gedacht, so, für mich ist der ganze Planet dieser Freizeitpark. Mhm. Und ich möchte auch alles, was dieser Planet an Attraktionen zu bieten hat, das möchte ich mitnehmen. Und was du gerade erzählt hast über die kulinarischen Genüsse, so ist es ja, weil du gehst in diesen Freizeitpark und da ist jetzt zum Beispiel so eine Art Wohnwagen und da werden nur Süßigkeiten verkauft. Da gibt es ja Äpfel überzogen mit Schokolade oder mit Vanille oder, also alles gibt's da, ja. Und man will ja alles kosten. Und ich habe auch im Versuch, dem Planeten alle Geschmacksrichtungen zu entreißen, die er zu bieten hat, auch diverse Versuche angestellt. Auch ich habe zum Beispiel neulich so eine unter Strom gesetzte Nadelspitze und da habe ich so einen Kolibri raufgesteckt. Mhm. Und dann ist der halt, der wird dann geröstet durch den Strom und gleichzeitig flattert er halt durch den Strom. Ne? Und das ist halt, du siehst den, also der steckt auf dieser Spitze, der flattert wie wild und wird gleichzeitig so geröstet. Und du kannst ihn dann irgendwann, nimmst du den so runter und der flattert dann noch so nach und den kannst du dir dann so im Ganzen in den Mund stecken.
Ah, das ist nicht schlecht.
Und der flattert dann so im Gaumen noch, so flattert der so im Mundbereich und das ist wie so eine Mundmassage fast schon. Ganz mit seinen Flügeln, die sind ja ganz geschmeidig, ne?
Ja.
Und das Gefühl, also dass der dich quasi im Gaumenraum so massiert fast schon.
Ja.
Das ist einmaliges Gefühl. Ich glaube, man hat im Mund auch so eine erogene Zone noch, die man noch nicht so...
Auf jeden Fall, natürlich. Also was du jetzt von kulinarischen Genüssen ansprichst, gilt natürlich auch für Sexuelle, ist ja ganz klar.
Ja.
Also ich glaube, ich habe kein Land der Welt nicht bereist und habe wirklich versucht, in den tiefsten Grotten und Katakomben die verschiedensten Spielarten der Liebe kennengelernt, weil natürlich auch hier man merkt, was man in einem normalen Leben da für eine Einschränkung hat. So, du bist ja völlig außerhalb, du kannst dir ja mit Geld alles kaufen. Also jede Situation kannst du dir quasi herbeiführen, wie du es möchtest. Und da muss man natürlich auch gucken, was da geht und was es ausgrenzen. Und natürlich wollen wir auch versuchen, natürlich unseren Samen zu verbreiten.
Ja, unbedingt. Also das ist, also wir sind auch durchaus, wir sind ja der Biologie sehr nahestehend. Wir versuchen unser Leben zu verlängern und dementsprechend musst du dich ja gut Freund machen mit der Biologie,
ja.
Weil nur über diesen Weg läuft es. Und um das mal in Kombination zu bringen, was du gerade gesagt hast und auch die Biologie. Ich habe natürlich auch zahlreiche Liebesabenteuer erlebt. Und was mir da auch immer wieder erzählt wurde von Frauen ist, so ein bisschen überheblich von oben herab. So, ja, ihr habt im Prinzip nur so eine erogene Zone bei euch in der Körpermitte, sehr präsent. Bei uns Frauen ist das so, wir haben Dutzende erogene Zonen am ganzen Körper verteilt. Hier, ich habe am Nacken, dann hier an der Ferse, am Ellbogen und so. Und überall, da hat es mir überall gezeigt, da und hier. Und ich denke so, ja, und dann habe ich mir halt einfach so 20 weitere Penisse an den Körper nähen lassen, weil ich halt einfach dachte, so, ich will das auch mal wissen, wie das ist.
Ja.
Und,
ne?
Und dann war ich dann halt in so einem indischen Tempel und habe dann quasi da mich da so hingelegt. Und hat mich dann mit so einem genussvollen Harem mich dann vergnügt. Und das war wild. Also das kann ich dir durchaus empfehlen. Das ist wirklich wild.
Und wo waren die denn überall? Also war das...
Also die Penisse.
Ja, weil du meinst überall an deinem Körper.
Also ja. Also ich hatte zwei jeweils an den... Da, wo die Brustwarzen sind, ja eh nutzlos.
Ja.
Da habe ich dann zwei so raufpropfen lassen. Dann an den Ellbogen jeweils.
Aber, und die waren alle irrigiert gleichzeitig?
Nicht ständig, jetzt nicht durchgehend.
Ach so, also sozusagen manche waren irrigiert. Es war so eine Laola-Welle des Blutes, dass das... Weil ich denke mir, man hat ja nicht so viel Blut. Wenn jetzt all diese Schwellkörper, die ja bei dir auch einen gewissen Umfang haben.
Ja, also das geht ganz einfach. Du spendest einfach mehrfach Blut, dein Eigenblut, das lagerst du ein und das spritzt du dir dann wieder zu, sodass das Blutvolumen einfach erhöht wird, das wird benötigt. Und dann ist das einfach, die sind halt alle autark für sich, funktionieren die halt. Und man hat natürlich, was ein bisschen unangenehm ist, man kennt das ja als Mann, da gibt es ja immer mal wieder so Momente, wo so ungefragt der Freund sich meldet. Und man denkt so, das habe ich nicht in Auftrag gegeben. Das ist wahrscheinlich jetzt eine reine anatomische
Verständnisses, ja, so, Kommunikationsprobleme.
Entweder Kommunikationsproblem oder einfach so ein, wie so jemand, der sich mal so strecken muss. So,
ja, oder halt eine Revolution. Ne?
Oder eine Revolution.
Wenn da jemand anders Kontrolle halt anmeldet.
So,
das muss man wirklich direkt unterdrücken.
Und das ist natürlich bei 20 Penissen so, dass dann immer einer so dabei ist, der gerade so.
Einer ist immer wach.
Oh, und das ist natürlich dann, deswegen habe ich es auch abnehmen lassen.
Ja.
Aber ich kann dir das empfehlen. Ich habe die noch zu Hause in so Ethanol-Zylindern eingelagert.
Ja, ich glaube, ich würde neue nehmen, danke. Aber es ist nett, aber ich glaube.
Ja, aber du kannst, also sie sind ja noch wie neu.
Aber ich weiß nicht, seit dann irgendwie. Ich, keine Ahnung, ich glaube, weiß nicht, das, wenn die dann einmal bei dir am Ellenbogen war, das. Ja. Weiß nicht, ich mag dann schon eher original verpackt und dann nochmal neu.
Ja,
sozusagen.
Dann holst du deine eigenen. Ich sage ja nur, die sind halt getestet, funktionieren einwandfrei. Also, ja. Aber dann das kann ich dir empfehlen.
Ja. Ja, es stimmt schon. Es ist natürlich auch schwierig, weil du natürlich auch nur einen Körper hast letzten Endes. Mhm. Also natürlich, ich versuche mich so gut es oft und so gut es geht zu klonen. Natürlich einerseits wegen Erbschaft natürlich, klar, weil du willst an möglichst viele Leute vererben, damit die nicht so reich sind wie du. Ich will ja auch als reichster oder in dem Fall zweitreichster Mensch der Geschichte in die Geschichte eingehen. Wenn ich jetzt das an ein Kind weiter vererbe und der findet irgendwie einen 5-Dollar-Schein auf der Straße, zack, ist er reicher als ich. Das geht ja natürlich
nicht.
Der würde mich in den Geschichtsbüchern ersetzen. Das wäre mein Tod, quasi mein zweiter Tod. Ja. Nach dem Körperlichen, der Tod des Vergessens. Und deswegen natürlich habe ich wahnsinnig viele Kinder und versuche natürlich da auch zu gucken, so wer ist am nächsten an mir dran. Wer könnte Nachfolger sein, wer könnte sozusagen mein Bewusstsein übernehmen. Und da versuche ich natürlich auch, sage ich mal, die Erfahrungshorizonte aufzugreifen. Ja, also das ist für mich, ich habe da natürlich auch Sonden eingebaut, auch in andere Menschen, Mitarbeiter, die es wissen oder nicht wissen teilweise, wo ich quasi dann so durchseppen kann. Mhm. Ja, weil es gibt ja manche sexuelle Erlebnisse, die man selber gar nicht umsetzen kann, einfach aus körperlicher Beschränktheit, andere Geschlechter, verschiedene sexuelle Ausrichtungen, ja. Und da kann man natürlich dann auch quasi die Erfahrungen von anderen Menschen machen, die dann sozusagen eins zu eins übertragen werden, um das sozusagen als direkte Verbindung durchspielen zu können. Mhm. Ja, also wir haben natürlich auch ganz ausgeprägte VR-Systeme, Augmented Reality, wo wir quasi auch kurzzeitig einfach in andere Menschen hineinschlüpfen können, quasi. Ja,
das
ist teilweise so fotorealistisch, dass ich manchmal gar nicht weiß, ob ich jetzt gerade noch drin bin oder nicht, also ob es überhaupt noch eine Brillenebene gibt, weil wir natürlich auch in der Virtual Reality auch wieder Multimilliardäre sind, Trillionäre, die auch wiederum unsterblich sein wollen, die auch wiederum Virtual Reality System entwickeln, die dann auch wieder da drin sind. Und teilweise nehme ich bis zu 8 Brillen ab, um sozusagen wieder die Zwiebel hochzuwandern. Und teilweise verliert man sich da auch quasi drin. Also du lebst dein Leben und denkst, ah, Moment, stimmt, ich bin ja noch in einer Ebene drin. So, und irgendwann fragt man sich halt auch, wie hoch geht das überhaupt? Und das ist für mich auch eine Möglichkeit, sozusagen mich selbst so ein bisschen zu verlieren und meinen Körper auch irgendwie abzuhängen, dass ich mich sozusagen vor dem körperlichen Verfall in diese Scheinrealitäten hineinfliehe, um den sozusagen wegzulaufen. Weil was passiert, wenn mein Wirtskörper stirbt? Was passiert mit meinen virtuellen Realitäten? Kann man sich so weit entfernen, dass es sozusagen, ich stelle es mir so vor wie Domino Day.
Ja.
So. Also Domino Day hat, sagen wir mal, 10.000 Dominos.
Aha.
Und es dauert 2 Stunden, bis die alle umgefallen sind. Und angenommen, ich habe jetzt so viele Virtual Realities, dass ich sozusagen wie die Dominos nacheinander geschaltet immer tiefer in die virtuelle Welt eintauche. Und mein Körper stirbt. Das wäre sozusagen der erste Dominostein, der dann langsam alle anderen aufrollt.
Ja.
Und dann habe ich noch 2 Stunden länger. Also habe ich 2 Stunden länger gelebt quasi.
Da muss man halt so ein Warnsystem, aber auch, dass er quasi dann die Information, dass jetzt der Dominostein gefallen ist, die muss schneller weitergegeben werden, als der Dominostein fällt, sodass du dann noch eine Nachricht bekommst, oh, das ist jetzt übrigens wie deine letzten 20 Minuten, dann kannst du schnell noch alles zusammenraffen. Aber das Gute übrigens auch an dieser Virtual Reality Domino-Geschichte, wie du sie gerade geschildert hast, ist, dass die Zeitwahrnehmung eine ganz andere ist, je tiefer man quasi, je mehr Schichten man nach unten wandert. Man kennt das vielleicht vom Träumen. Ne? Viele Leute, die schon mal geschlafen haben und geträumt haben, die denken dann, oh, ich habe einen unglaublich langen, nicht Ende wollenden Traum gehabt. Und dann stellen sie fest, okay, ich habe eigentlich nur 15 Minuten geschlafen und das ist ja völlig irre. Wie habe ich denn bitte in diese kurze Zeit all das reinpressen können? Das liegt natürlich daran, dass in dem Moment, wo man schläft, dadurch, dass die Dinge nicht wirklich in ihrer quälenden Langsamkeit um einen herum geschehen, sondern eben in nahezu Lichtgeschwindigkeit durch die Synapsen allein im Gehirn passieren, ist natürlich die Zeitwahrnehmung dann in den unteren Virtual Reality-Ebenen fast schon zu vergleichen damit, dass du ein ganzes Leben dort führen kannst, während dein oberstes Ich, also dein reales Ich, da vielleicht nur 5 Minuten drin ist, sodass du dann halt eigentlich ganz, ganz viele Leben leben könntest. Also du würdest ganz unten, würdest du ein Leben leben, dann nimmst du dir die Virtual Reality Brille ab und dann kannst du das nächste Leben leben und dann kannst du wieder ein Leben leben, wieder ein Leben leben. Und dann wachst du irgendwann, also kommst du irgendwann an der letzten Zwiebelschicht an und hast dann ungefähr 20, 30 Leben gelebt.
Ja.
Und dann musst du natürlich erstmal gucken, okay, weil man vergisst ja auch viel. Überleg mal, was du alles vergessen hast. Und dann musst du natürlich erstmal, es ist auch schwierig, so, oh, warte mal, man kommt ja durcheinander. Das ist so, wie wenn du 20 Speicherstände desselben Spiels angelegt hast und du weißt, warte mal, wo war ich denn jetzt hier eigentlich?
Ja, das stimmt, ja.
Das ist, aber das ist auch eine Art und Weise, sein gefühltes Leben zu verlängern.
Auf jeden Fall. Und auch facettenreicher zu machen. Also ich versuche natürlich auch möglichst die Zeit innerhalb meines Lebens zu reduzieren, die ich für nicht lebenswert erachte. Zum Beispiel, ich gehe nicht mehr auf die Toilette. So, ich habe sozusagen direkt einfach auch eine kleine Toilette an meine Blase direkt angeschlossen, die sozusagen einfach direkt das rausnimmt. Ja, und das ist sozusagen quasi für mich gar nicht mehr nötig, auf die Toilette zu gehen. Und auch ich schlafe nicht mehr, sondern ich kann wirklich jede Sekunde voll leben, um einfach möglichst wenig Zeit zu verschwenden. Ich warte nicht mehr, ich schlafe mit Schuhen. Mhm. Also ich habe meine Schuhe schon an im Bett, weil ich einfach nicht die Zeit verwenden möchte, um die Schuhe anzuziehen und auszuziehen. Das ist für mich tote Zeit. Und ich finde, man kann auch schon während des Lebens sterben, wenn du tote Zeit hast.
Ja.
Das ist für mich quasi schon vorgezogener Tod.
Ja, auf jeden Fall.
Und das möchte ich noch nicht absitzen. So, und das ist natürlich eine Möglichkeit zu sagen, okay, man kann den Tod schon auch aufs Leben verteilen, um ihn vielleicht rauszuzögern. Ja, also Ruhephasen, dann sozusagen, um länger zu leben später. Mhm. Daran glaube ich nicht. Ich sage möglichst wenig Todphasen raus. Mein Körper soll sich gar nicht an den Gedanken des Stillstands gewöhnen. Weil oft ist Tod ja auch eine psychologische Sache. Es ist ja oft auch so, dass wenn der Körper sich nutzlos fühlt, wenn der Körper seinen Sinn für Nutzen verloren hat, dann wägt er in sich zusammen. Und da den Gedanken darf man gar nicht aufkommen lassen. So, das ist einfach so, man darf nie drüber nachdenken. Ich versuche nicht über den Tod nachzudenken. Ich versuche jede Möglichkeit des Stillstands auszuschließen, sodass mein Körper sich einfach immer wichtig und gebraucht fühlt. Mhm. Und gar nicht auf die Idee kommt, jetzt irgendwie abzubauen oder sozusagen, ah, jetzt geht's gegen Ende zu.
Ja, das ist wichtig.
Deswegen habe ich immer einen vollen Terminkalender. Ich habe Termine gemacht in hunderten von Jahren. Mhm. Da weiß ich, genau, 2648, 4. Mai, 13 Uhr, Call mit Marianne. Muss sein. Einfach damit mein Körper psychologisch sich einstellt. Ah, stimmt, jetzt in 600 Jahren. Ah, da ist noch der Termin. Mhm. Ah, stimmt, da wollte ich Rudi abholen. Ah ja, da ist meine Sinfonie fertig. Ah, Uraufführung, stimmt. Mhm. Ah, meine Autobiografie kommt da raus. Das sind alles schon Termine, die mit Verleger einfach schon abgesprochen sind. Einfach um langfristig schon direkt zu denken. Viele Menschen denken zu kurz.
Ja, unbedingt, weil sie natürlich auch ihre alltäglichen Sorgen und Nöten haben. Die gehen ins Büro, komme ich zu spät, ist Verkehr, oh nein, 10 Minuten zu spät, jetzt kriege ich wieder Ärger vom Vorarbeiter, bin ich noch in der Probezeit, schmeißt er mich jetzt raus, nächste Woche Gehaltsgespräche, oh nein, die Frau zu Hause oder der Mann, die sind wieder sauer und alles, haben wir nicht. Aber ich bin auch an dem Punkt dann irgendwann gekommen, dass ich gesagt habe, hey, ja, der Körper muss in einer ständigen Alarmbereitschaft gehalten werden, damit er voll funktionsfähig ist. Es gibt ja in der Natur so Stressmomente, da wurde Adrenalin und Stress ausgeschüttet, also durch Stress Adrenalin ausgeschüttet und so weiter und so fort. Man kann dann gut funktionieren. Das ist so ein bisschen so, als wenn man mit einem U-Boot zu tief taucht und dann denkt man sich, okay, geht einmal kurz, die Nieten knirschen schon und man merkt, oh, da spritzt schon hier und da Wasser raus aus den Verschraubungen, und dann tauche ich wieder hoch. Aber man will ja dauerhaft die Tauchtiefe erhöhen und man muss diesem Stress irgendwie beikommen. Und bei mir ist es so, dass ich mir dann von meinen Mitarbeitenden, dass ich die sehr unter Stress setze, dann ziehe ich denen so die Stresshormone raus und spritze mir die Stresshormone. Gleichzeitig habe ich aber auch Mitarbeiter, die ich in so Entspannungsräume, wo einfach eine schöne Lichtstimmung ist und so weiter. Und den ziehe ich dann die Entspannungshormone raus. Und dann halte ich immer so eine gewisse Balance aus unglaublichem Todesstress und dann aber auch wieder diese Momente der Entspannung, dass der Körper halt nicht kollabiert, wie das U-Boot, was zu tief taucht. Also ich bin zu tief und gleichzeitig nicht zu tief, verstehst du?
Es muss ganz fein reguliert sein, auf jeden Fall.
Das muss man einstellen, das muss man medikamentös einstellen. Und dazu brauchst du die besten Ärzte, die du kriegen kannst.
Ja, absolut. Du hast Biologie angesprochen, ja. Ich nenne es Biologie. Also einfach, weil es auch käuflich ist. Muss man auch einfach sagen, Biologie ist letzten Endes käuflich. Also jede Medizin, die wir haben, die wurde irgendwann einfach bezahlt von jemandem. Und es sind oft auch Leute, die an der Krankheit leiden. So, und deswegen versuche ich natürlich auch vor allem darin zu investieren, in Lebensverlängerungsmaßnahmen einfach schon, in welche Krankheit könnte ich kriegen, welche Krankheit muss ausgerottet werden, bevor ich sie letzten Endes habe. Und davon profitieren natürlich nebenbei natürlich auch andere Menschen, aber das ist natürlich einerseits gut, weil es seinen Namen verankert. Mhm. Die Statuen sind groß von Menschen, die anderen helfen, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch einfach komplett egoistisch. Andere Möglichkeit, unsterblich zu werden, ist natürlich auch die Sprache. Ja, also die Sprache, und es gibt ein Wort, das nach mir geprägt ist, das ist Florentesque. Also Florentesque versuche ich gerade im Sprachgebrauch zu etablieren, damit ich durch dieses Wort quasi unendlich lebe. Also wenn wir jetzt zum Beispiel hier Machiavelli, ja?
Ja,
der ist einfach allein durch sein Wort, durch das Machiavellische, ja, einfach unendsterblich geworden. Niemand weiß genau mehr, was das war, was das alles ist. Oder auch Marquis de Sade, ja, sadistisch sagt man, wer war das eigentlich, dieser Mensch de Sade? Kein Mensch weiß es. Aber das Wort ist noch da. Und deswegen ist es für mich wichtig, Florentesque zu prägen. Und Florentesque ist eine Situation, die so gut ist, dass man sie quasi nicht genießen kann, weil man Angst hat, dass sie endet.
Ja.
Und das ist schön. Das ist quasi einerseits mein Leben auf eine gewisse Art, selbstreferenziell natürlich auch, aber auch eine Möglichkeit für mich, Menschen zu zeigen, dass dieses qualitativ hochwertige Leben, das ich lebe, nicht nur gute Seiten hat, sondern auch Schattenseiten. Weil es muss irgendwann enden. Vielleicht, vielleicht auch nicht, vielleicht ist es auch unendlich möglich. Das ist ja genau das, worum es hier geht.
Ja, also jetzt,
das ist ja genau unser
alle, Ansatz. Ne?
Also das absolut, absolut. Aber das ist natürlich auch etwas, also das ist so ein bisschen Verantwortung. Also das ist wie zum Beispiel, wenn jemand einen wahnsinnig schönen Hund hat, dann ist das eine Verantwortung. Wenn man sagt, oh Gott, der Hund, der muss lange leben, dem soll es gut gehen. Und das ist natürlich, man kann den Hund vielleicht nicht genießen, weil man zu viel Angst darum hat. Weil man sagt, oh, der darf nicht das machen, der darf nicht das machen. Ich habe ständig Angst, geht's ihm gut? Oh, jetzt hat er mal komisch gebellt, ist es zu hoch, zu tief. Wohingegen, wenn du so einen räudigen Köter hast, egal, so, der kann auch morgen sterben, völlig egal. Der ist dann zweimal das Auto drüber gefahren beim Ausparken, irgendwie, mein Gott, da ist schon mal ein Teller drauf geflogen auf die Pfote, mein Gott. Mhm. So, aber das kann man auch irgendwie genießen. Und das ist eben das Ding, wenn du etwas zu Gutes hast, kannst du es manchmal nicht genießen. Und unser Leben ist so extrem gut und so extrem wertvoll, dass man es manchmal vielleicht auch nicht richtig genießen kann, weil man zu sehr versucht, es zu bewahren. Und deswegen sage ich auch immer, weil Leute sagen, das ist so ungerecht, dass ihr so viel Geld habt, sage ich, aufpassen. Manchmal kann Armut auch ein Segen sein. Weil erst wenn das eigene Leben wertlos ist, kann man es vielleicht auch freier leben.
Ja, das stimmt. Also ich beneide manchmal auch Leute, die wirklich komplett mittellos sind, weil zum einen sie haben nichts zu verlieren, zum anderen ihre Anspruchshaltung ans Leben ist so gering, dass sie teilweise, wenn sie einen Penny auf der Straße liegen sehen, einfach Glücksgefühle schon ausgeschüttet bekommen.
Ja.
Und für uns ist natürlich so die rein biologische Hürde, dass der Körper sagt, okay, jetzt schütte ich mal ein paar Endorphine aus. Die ist halt sehr hoch, also weil der Körper natürlich und auch der Geist, das komplette emotionale Wirkungsspektrum ist natürlich so verwöhnt und hat solche Ansprüche, dass es ja in kaum eine Richtung mehr ausschlägt. Also die sind ja schwerfällig dekadent, hedonistisch sitzen sie da auf ihrem Divan und lassen sich mit Weintrauben füttern, so sind unsere Gefühle halt, ne? Ja. Und jemand anderes, der nichts hat, wie gesagt, der kann sich an den allerkleinsten Dingen erfreuen. Und das ist natürlich auch eine Sache, wo ich manchmal denke, ja, Emotionen gehören ja eben auch zu diesem, was wir vorhin als Jahrmarkt beschrieben haben. Das gehört ja auch dazu.
Ja.
Und wenn man nicht mehr in der Lage ist, so wirklich die tiefen Emotionen zu empfinden, dann muss man vielleicht irgendwie schauen, ob man da auch nochmal rangehen kann, ob man da Emotionsverstärker nimmt oder ob man vielleicht dann per Virtual Reality nochmal ein Leben als armer Mensch einfach so einstreut zwischendurch, so als Schicht, ne? Mhm. Dass man so alle 10 Schichten mal so ein Leben in Armut, damit man das danach wieder voll auskosten kann. Ich nochmal zurück zu deinem Namen, ne? Also ich habe so ein Institut, das kann ich dir gern zur Verfügung stellen, wenn du das möchtest, zur Ausbreitung deines Namens. Da kann man den Leuten also, die kommen da rein, die denken am Anfang, das ist so eine Art Meinungsumfrage oder sowas. Und dann kannst du die fragen, was würden sie unbedingt gerne mal machen wollen, was genießen sie im Leben und so. Und dann sagen die irgendwas und dann gibst du denen das. Mhm. Und dann nimmst du sie natürlich wieder weg. Und dann musst du diesen Moment quasi mit deinem neuen Florentesque-Wort verbinden.
Ja.
Und so auf die Art und Weise verbreitet sich das. Weil ich habe nämlich festgestellt, du kannst nicht einfach so einen Namen oben drauf propfen und da, dann erwarten, dass das alle Leute übernehmen. Sprache ist sehr dynamisch, Sprache ist demokratisch.
Ja.
Und du kannst es nicht befehlen, nur weil du Geld hast. Eine der wenigen Sachen, die man sich jetzt nicht direkt kaufen kann. Du könntest ja Leute bezahlen, aber würden, so, würden sie eh nicht mehr.
Naja gut, ich meine, mir gehören große Teile der Zeitungen und Verläge. Natürlich, das kann man natürlich schon versuchen. Baut das mal ein, so hier und da. Ja, also zum Beispiel, da gibt es natürlich, ich kontrolliere natürlich auch große Teile von YouTube und sowas in der Richtung. Und da gibt es natürlich auch Serien, ja, also Filmserien, die dann laufen. Und da kennt man es vielleicht auch, dass wenn eine Serie wenn man schaut sich eine Serie an, die hat 8 Folgen und man schaut sich die ersten 5 Folgen an und die sind wahnsinnig gut und man will aber nicht, dass diese Serie endet und deswegen schaut man sich die letzten 3 Folgen gar nicht an, weil man will einfach nicht dieses Ende haben, weil danach endet es auf jeden Fall. Und das würde ich auch als Florentesque bezeichnen, dass etwas so gut ist, dass man es gar nicht konsumieren kann, weil der Konsum ist natürlich zerstört und vernichtet und es ist in irgendeiner Weise dann weg und man kann sich's gar nicht anschauen. Und deswegen schaut man lieber eine schlechte Serie an, weil die ist egal, die guckt man einfach weg und kann vielleicht mit der schlechten Serie mehr Spaß haben als mit der guten.
Ja, man sollte vielleicht immer am Ende jeder guten Serie noch eine Folge produzieren, die völlig irrelevant ist.
Die richtig, oder die schlecht ist.
Ja, wie so eine.
Die es dann wieder runternimmt, den
Druck. Ja, entweder das oder aber einfach, wie so, weißt du, wenn du mal mit der Bahn gefahren bist, ich war mal auf Staatsbesuch mit der Bahn und bei so Kopfbahnhöfen gibt es am Ende so einen Stopper.
Genau,
ja. So, wenn man
wo
so
man eine, nicht stehen darf.
Ja, wo man so eine Stopperfolge macht, vielleicht noch, wo man sagt, okay, die guckt ihr einfach nicht. Ist auch egal, was da passiert. Eigentlich ist die Serie zu Ende.
Ah, ja.
Damit man das Gefühl haben kann, okay, die lebt noch. Die ist, ich könnte jederzeit noch mal, aber ich spare mir das auf. So eine Genussverzögerung einfach. Vielleicht können wir das mal, uns gehören ja, glaube ich, eigentlich alle Filmstudios, oder? Bis auf
eins. Jeden Fall. Und ich sag mal so, es gibt auch viele Serien, wo ich einfach persönlich dann noch weitere Staffeln bezahlt habe. Weil das ist natürlich für uns auch ein Problem, ne? Also wenn Serien, die uns gut gefallen, die können ja natürlich auch irgendwann aufhören.
Du hast ja die Ochsenknechts zum Beispiel.
Genau, die Ochsenknechts, produziert. Da habe ich, und das ist natürlich das Problem, weil die Autoren sterben irgendwann weg, die Darsteller sterben irgendwann weg. Ich meine, unser Leben ist ja schon wesentlich länger als das von den meisten Menschen. Allein durch die ganzen Vitamine, die Cremes, die Bestrahlungsbehandlung und all das, da können wir natürlich schon ein paar Jahrzehnte draufschlagen.
Ja, unbedingt.
Für die Dimension, in denen wir denken, ist das natürlich aber nichts. Ne? Wir wollen Äonen überdauern. Wir wollen quasi den Himmelsgestirn gleich die ganze Planetensysteme kommen und gehen sehen, einfach, weil wir es auch einfach erleben wollten. Ja? Wie ist das, wenn so ein Sonnensystem explodiert? Was ist das? Das habe ich noch nicht erlebt. Mhm. Würde ich gerne erleben. Und das ist natürlich auch ein Problem, wenn die Ochsenknechts, wenn da langsam so die ersten dann auch wegsterben und du kannst nicht einfach so einen neuen Uwe casten. Ne? Also das ist natürlich aufwendig. Da bin ich bis irgendwie in die indische Steppe reingereist, um da wirklich Schauspieler und Darsteller zu finden, die da passen, um so eine Rolle wieder darzustellen. Und da versucht man natürlich mit Make-up und auch mit CGI-Effekten das irgendwie aufrechtzuerhalten. Aber es ist natürlich wirklich schwierig, weil wir natürlich auch diesen Anspruch haben und wir es uns auch leisten können, das fortzusetzen, weil es ist manchmal auch nicht leicht, so viel verändern zu können. Der normale Mensch, der lebt vor sich hin und dann sagt, ah, die letzte Folge, ah, okay, gehe ich wieder zurück in mein deprimierendes, furchtbares Leben. Okay, bei uns ist so, nee, wir kaufen uns einfach noch eine. Wir sind auf dem Mond. Ah, der ist auf dem Mond. Ich will auch auf dem Mond. Bin auf dem Mond. So, man kann das alles machen, aber wir müssen uns auch irgendwie drum kümmern, dass es funktioniert. So, weil es in unserer Verantwortung liegt. Geld verpflichtet auch, weil wir haben natürlich die Verantwortung unserer eigenen Freude gegenüber, dass sie aufrechterhalten wird, weil sonst kann das niemand leisten. Das ist schwierig.
Ja, absolut.
Wirklich schwierig.
Absolut. Das ist eine der größeren Herausforderungen. Die meisten Menschen wissen gar nicht, worüber wir reden. Deswegen versuchen wir euch mal so ein bisschen zu schildern, wie das Leben ist. Denn es ist nicht nur eitel Sonnenschein. Also mit neuen Lebenssituationen kommen auch neue Herausforderungen. Und man darf jetzt nicht den Fehler machen, die ganze Zeit immer nur danach zu streben, ey, ich will jetzt auch reich sein und alles. Und dann lässt man völlig außer Acht, das muss man ja auch ein Stück weit gelernt haben. Mhm. Ne? Also wir sind ja schon von Geburt an reich. Wir können das einfach. Das ist ja aber auch so, wenn ihr sagt, ich will im Wasser leben, ich will im Wasser leben und dann springt ihr einfach ins Wasser rein. Ja, um euch herum sind nur Fische und ihr.
Ja.
So, man merkt euch das einfach an. Die Fische schwimmen um euch herum und merken, okay, der gehört ja eigentlich nicht her. Der strampelt wild umher, so, der ist jetzt zwar im Wasser, aber eigentlich gehört er nicht hierher. Und wenn ihr darauf nicht vorbereitet seid, dann würde ich euch vorschlagen, lasst es einfach. Auch wenn ihr irgendwie zu Geld kommt, im Lotto gewinnt oder was erbt oder so und ihr habt das nicht gelernt, dann würde ich das Geld lieber zurückgeben.
Ja, auf jeden Fall.
Zu Leuten, die damit umgehen können.
Und die Menschen können auch mit dieser Verantwortung oft nichts anfangen. Also die sind da sozusagen einfach unterentwickelt, was das angeht, irgendwie dieses Geld sinnvoll einzusetzen. Weil wir haben natürlich die Möglichkeit, dieses Geld auch sinnvoll einzusetzen und zu sagen, okay, was bringt die Welt voran? Weil wir wollen ja die Welt nicht zerstören. Wir wollen sie ja besser machen, damit wir sie besser genießen können. Die Welt ist für uns wie ein Apfelbaum. Ich will den natürlich hegen und pflegen, damit ich die süßen Früchte genießen kann. Ja, der Apfelbaum steht in meinem Garten, aber es ist trotzdem etwas, das ich versorgen muss.
Und da fallen ja auch mal Früchte von ab. Und das ist halt das, was die Leute nicht verstehen, ist, viele Leute wollen aus Neid dann diesen Apfelbaum absägen. Weil sie sagen, ich habe keinen Apfelbaum, dann darf der andere auch keinen Apfelbaum haben. Aber du sagst, er steht auf unserem Grundstück und wir hegen und pflegen den. Aber natürlich fallen da auch manchmal Äpfel ab. Ja. Und die darf man sich dann nehmen. Die fallen dann über den Gartenzaun auf den Grundstück der anderen Leute und das ist auch okay. Und das ist das, was viele Leute nicht verstehen. Ich nehme doch lieber diese kostenlosen Äpfel, die mir ab und zu in den Schoß fallen und ertrage, dass jemand anderes sehr viel mehr Äpfel hat als ich.
Und die Frage ist, was hat der Apfel verdient? Ja, der Apfel, den man dann einem Armen gibt, der isst den vielleicht einfach so oder schneidet den da irgendwie in Schnitzen auf. Bei uns, wir haben 7-Sterne-Köche, die das zu der perfekten Apfeltat verarbeiten, die einfach so viele Skalen höher steht als dieser einfache Apfel, wo man auch mal wirklich sagt, was ist für den Apfel eigentlich das Beste? Also kann man nicht die Natur auch dadurch ehren oder diese Verantwortung auf sich nehmen, dass man einfach sagt, nein, wir machen da das Beste draus, das wird irgendwie dann nochmal eingefroren, das wird unter der Erde gelagert, fermentiert, verbessert, wirklich zu dem bestmöglichen Apfelerlebnis, das der Apfel sein kann, ja, der Königsapfel quasi. Und der arme Mensch, der irgendwie beißt da zweimal rein oder sauer irgendwie weiß gar nicht, wie das schmecken soll, wohin das geht, das ist verschwendet in meinen Augen. Und ich meine zum Beispiel, ich glaube, das sind Dinge, wovon jeder was hat. Letztens zum Beispiel, also natürlich eine andere Möglichkeit, unsterblich zu werden, ist natürlich Dinge zu benennen. Dinge werden nach einem benannt, vor allem Tiere. Ja, also Tiere, da gibt es immer mal wieder Sachen, das hört man dann, das steht dann irgendwie in der Presse, das wird dann irgendwie benannt nach Mick Jagger oder was, irgend so eine Wieselratte oder irgendwie so ein Schlupfschlürfer, der dann irgendwie nach Janet Biedermann benannt ist oder irgendwie sowas in der Richtung. Und da überlege ich natürlich gut, welches Tier könnte ich benennen. Also ich habe natürlich da meine Forscher, Biologen, Dschungelforscher unterwegs, die da irgendwie alles Mögliche aus dem Unterholz rausziehen und da überlegt man sich natürlich, wozu passt der Name. Und jetzt natürlich darf ich bekannt geben, wir haben jetzt eben den Schlupfwurm Florentiensis,
der eben
jetzt benannt wurde. Und ich glaube, es ist ein zukunftsträchtiges Tier, weil der Schlupfwurm natürlich die Möglichkeit hat, und das ist ein Konzept, das will ich mir abschauen, der Schlupfwurm hat die Möglichkeit, dass er aus seinen eigenen Körperteilen wieder komplett neu nachwachsen kann. Und das ist natürlich ein System, das hat mich sofort fasziniert. Da habe ich sofort gesagt, holt den raus, ab ins Labor, zieht ihm eine Jacke an, gebt dem Geld, gebt dem Firmenwagen, was er braucht. Der soll jetzt hier bei uns sozusagen als Vorbild dienen. Schlupfwurm Florentiensis, der eben die Möglichkeit hat, sich weiterzuentwickeln. Und da dachte ich mir, warum kann ich das nicht? Also warum kann ich nicht quasi meinen Finger abschneiden und dann in die Erde stecken und da wächst sozusagen ich komplett nochmal raus und kann ich das dann quasi nicht auch mit meinem Körper machen? Kann ich dann nicht einfach meinen Kopf abschneiden und aus meinem Hals wächst dann quasi der komplette Körper nochmal nach? Das wäre ideal, weil da hätte man natürlich diese ganzen Verfallserscheinungen, diese ganzen Leberflecken, die sich einstellen, die Narben, all das, was man langfristig nicht mehr rauskriegt, das könnte man natürlich nachbauen. Und deswegen glaube ich, erstmal will ich, dass dieser Wurm überall in jedem Land verfügbar ist. Deswegen, ich habe den Wurm komplett zermahlen lassen und über Ländern abwerfen lassen, einfach weil ich weiß, dass aus jedem kleinen Stückchen, der soll sich verbreiten, weil ich will, dass jeder Mensch diesen Wurm kennt, aber, der Florenwurm.
Ja.
Und so will ich, dass er genannt wird, damit ihn jemand mit mir assoziiert.
Der Florenwurm, also ist das so, wenn ich jetzt, ich kenne das nämlich nur so, dass man über 50% des Körpers haben muss. Ich habe bei mir so, wenn ich Empfänge gemacht habe oder so versucht, okay, irgendwelche originellen Spielchen dann zu machen nach dem Essen, so um die Leute ein bisschen zu bespaßen. Und da hatten wir auch so einen Wurm und der wurde dann so in der Mitte durchgeschnitten. Dann mussten die Leute raten, welches ist die Hälfte, die noch lebt, die jetzt so nachwächst. Ne?
Ja,
und also diese Form des Wurms war halt so, okay, du musst mindestens 50,1% haben, dann bist du derjenige, der nachwächst. Ist das jetzt bei dem Schlupfwurm Florentiensis anders, dass das quasi jedes einzelne, also kannst du dich quasi multiplizieren mit einem Wurm?
Ja, anscheinend ist das so. Es kann sein, dass es da eine Mindestgröße gibt, aber was wir gerade beobachten, also der Wurm ist komplett neu. Ich habe wirklich sämtliche Archive aller Institute durchforscht. Niemand hat diesen Wurm jemals gesehen. Das wurde komplett von, und deswegen sage ich auch für die Öffentlichkeit. Ich meine, ich mache da eine Doku drüber, die kann jeder sehen für 19,99 € auf meinem Streaming-Service. Und da hat jeder was davon. Also weil die Leute auch mal sagen, ihr tut nichts für die Leute, die wenig Geld haben. Nein, stimmt nicht, ihr könnt das angucken. So, und deswegen ist das natürlich ein Pionierprojekt, wo ich jetzt versuche, dran zu arbeiten. Und wie genau das funktioniert, weiß ich noch nicht. Ich habe das jetzt erstmal abwerfen lassen über alle Länder der Welt. Auch um zu sehen, andere Klimazonen, andere Regionen, wie gut funktioniert das, weil ich mir am letzten Endes denke, irgendwo muss mein Kopf dann eingepflanzt werden, wenn man diese DNA, diese Technik erlernen kann. Vielleicht kann man das erlernen. Mhm. Vielleicht kann man das biologisch einfach übertragen. Und da würde ich natürlich gerne mich auch selber nachwachsen lassen, wenn das geht. Aber das ist natürlich eine Möglichkeit. Und deswegen dieser Wurm, ich möchte, dass jedes Kind diesen Wurm kennt. Ich will, dass Kinder diesen Wurm als Kuscheltiere haben. Da gibt es eine Animationsserie. Ich will, dass der in Kinderliedern vorkommt, in Kinderbüchern. Ich will, dass der auf Wappen zu sehen ist, damit dieses Tier einfach prominent ist, damit alle sagen, der Florenwurm, der Florenwurm. Der Florenwurm. Und alle, der Florenwurm, der Florenwurm.
Na, ihr kriegt der aber Wurm. Jetzt nicht die falsche Tonlage
sehen. Der Florenwurm, der Florenwurm, ja. Der kriegt der Wurm. Es sind schon drei. So.
So, sehr gut. Ja.
Gerne. Ich nicht, muss mich auch erst dran gewöhnen.
Ja, die Melodie die darf jetzt nicht Methode, zu passend ja. sein. Ja. Finde ich sehr, sehr schön. Anderes Thema. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich habe neulich jemanden einstellen müssen für meine Finanzen. Mhm. Und da habe ich mich an ein altes Märchen erinnert. Ich brauchte jemanden, der einfach buchhalterisch Überblick hat über meine Ausgaben und so weiter. Und brauchte ich jemanden. Und da hatte ich Einstellungsgespräche. Viele Top-Leute aus den großen Universitäten der Welt, aus den Finanzhäusern haben sich eigentlich, überall haben sich Leute beworben. Und ich habe überlegt, wie mache ich das? Und dann habe ich mich an eine alte Geschichte erinnert, die mir mal erzählt wurde von meinen Eltern, eine uralte Geschichte. Und zwar handelt sie von einem König, der eben für seinen Hof auch einen neuen Münzmeister gesucht hat. Und dann hat er quasi überall Aushänge gemacht in seinem ganzen Königreich und Herolde losgeschickt und die schlauesten Leute sollen kommen. Und am Ende kamen dann sieben Leute kamen dann. Und die hat er dann so eingeladen zum Essen und dann hat er einen Apfel genommen und der hatte so einen ganz großartigen Apfelschneider und zwar ist das so ein Ding, das ist so rund, stell dir das vor wie so wie ein Kuchen, der in sieben gleich große Stücke mhm. geschnitten wird mhm. und in der Mitte war so ein Stanz, so ein Loch, so wenn man das quasi auf den Apfel drückt,
ja.
dann wird er gleichzeitig in sieben gleich große Stücke geschnitten und in der Mitte das Kerngehäuse wird automatisch ausgestanzt.
Ja.
So, das hat er dann so gemacht, so zack. Und dann hat er den sieben schlauen Leuten gesagt, so hier, bitte nehmt euch ein Stück, ihr dürft euch eins aussuchen. Und die haben natürlich gesagt, okay, der König will jetzt sehen, dass wir das Größte nehmen und dass wir das angucken, dass wir das Apfelstück genau, und dann gibt es irgendwo ein Loch in dem Stück, ist irgendwo der Wurm drin gewesen, gibt es eine faule Stelle. Und dann haben sie der Reihe nach wirklich ganz genau geguckt, so, oh, wo ist der Apfel beschädigt und so, weil sie wollten zeigen, sie sind sorgfältig, sie kennen sich mit Werten aus, sie betrachten alles von jeder Perspektive und Stück für Stück haben die schlauen Leute sich dann ein Apfelstück ausgesucht und der siebte, der an der Reihe war, der hatte sich die ganze Zeit so zurückgehalten, ne, und hat einfach nur so geguckt, der hat den Apfel gar nicht, der hat ihn gar nicht interessiert, diesen Apfel. Und als sich alle ein Stück ausgesucht hatten, ist er hingegangen und hat sich das Kerngehäuse genommen.
Mhm.
Hat sich das Kerngehäuse genommen. Mhm. Und hat der König gesagt, ich habe meinen Meister der Münze gefunden. Denn ihr alle habt euch hier ein Apfelstück genommen und ihr esst es und dann ist es weg. Aber er hat sich die Kerne genommen und er pflanzt damit im Garten einen Wald von Apfelbäumen an und hat für den Rest seines Lebens unendlich viele Äpfel. Mhm. Und das war der Apfeltest. Und das habe ich auch gemacht. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Hat gar nicht funktioniert. Also die haben einfach den Apfel einfach gegessen, niemand hat den Kerngehäuse genommen und dann habe ich das abgebrochen.
Und hast du das angekündigt, als jetzt kommt der Apfeltest oder war das eher so
nebenbei? Nee, das habe ich dann so gemacht einfach und es hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Und da habe ich wieder festgestellt, teilweise, was einem die Eltern erzählen, ist auch Quatsch einfach. Das ist, ich habe damals so gedacht, so ja, wow, die waren ja die Helden für mich, ne?
Ja.
So, und ich habe gedacht, wow, alles, was die sagen, ist total schlau und weise und alles. Also teilweise haben die haben mir gesagt, so investier dein Geld in den Bronco,
ja.
in diesen Aktienfonds Bronco, habe ich gemacht, ist komplett baden gegangen.
Also sie, mal Bronco, ey.
Ja, ich habe
Bronco stürzt ab.
Da hatten wir, oh, da waren ja diese ganzen kleinen Firmen drin, diese Pharma-Konzerne.
Ja, oh Gott.
Wo das war dieser Taxi-Service Pharma.
Mhm.
Das war das Pharma, wo willst du hin? Pharma, dahin, wo ich will.
Ja, ja.
Kennst du noch, ne?
Da war eine riesige Pharma-Lobby auch dahinter,
ja, ja, genau.
Wie ich durchgepusht
ja,
habe.
Ja, ja, das ist
und dann Skandal.
Haben die ja quasi Mobilität verboten. Hm. So, und da sind die komplett.
Ja, das war
waren die nicht vorbereitet? Ne? Ein Gesetz ganz geändert, das Antimobilitätsgesetz. Wurde durchgewunken, zack,
pleite. Aber du sagst, es ist natürlich schwierig für uns, auch unser Vermögen zu verwalten. Ja? Also da gute Leute zu finden, die da finanztechnisch, da buchhalterisch ein Auge drauf haben. Mhm. Und tatsächlich habe ich jetzt einen komplett anderen Ansatz gewählt. Weil zu mir ist mein Chief of Finance gekommen und hat gesagt, pass mal auf, wir haben ein bisschen ein Problem. Und zwar ist ihr Vermögen mittlerweile so umfangreich, dass sie mehr Geld haben, als nicht haben.
Ja.
Das heißt, es wäre eigentlich für uns effizienter, wenn alle anderen Menschen Buchhalter haben, damit insgesamt weniger Vermögen sozusagen gebuchhaltet werden muss und einfach alles andere habe ich. Mhm. Und es werden sozusagen weniger Personal gebraucht und man könnte da Personalkosten einsparen, wenn einfach der kleinere Teil des Vermögens der Welt sozusagen abgedeckt wäre, um einfach weniger Leute zu haben. Da sage ich, ja wunderbar, dann machen wir das so. Und jetzt sind wir gerade dran, jedem Menschen einen Finanzberater und einen Buchhalter zur Seite zu stellen, einfach weil der Gesamtaufwand, das Gesamtvolumen dafür geringer ist, als wenn sich jemand um mein Vermögen kümmern würde.
Mhm. Ja, das ist ein schlauer Gedanke.
Ja.
Also da ist natürlich mein Vermögen ausgerechnet.
Klar, natürlich. Das ist ja auch hauptsächlich, ja, sage ich mal, in Wertpapieren oder anderen Anlageformen.
Ja.
Und natürlich auch da die Dunkelziffer ist extrem hoch. Weil ich glaube, du hast ja nie gezählt, oder? Also
ja,
nie wirklich vollständig gezählt.
Das Problem ist, dass du kannst nicht einem Menschen sagen, er soll das zählen. Das ist, stell dir beim Domino zu bleiben, stell dir ein endloses Dominofeld vor.
Mhm.
So, und du kippst den ersten Domino um und jemand soll die Dominos zählen. Und er rennt den Dominos hinterher, er ist aber langsamer als der Domino.
Mhm.
Das heißt, er zählt und während er zählt, kommt er in einer schnelleren Geschwindigkeit was dazu, als dass er zählen kann.
Es werden hinter schneller Dominos aufgestellt.
Das Vermögen vermehrt sich schneller, als es erfasst werden kann.
Mhm.
Sodass mein Vermögen nur geschätzt werden kann. Und man muss dann auch immer in die Zukunft schätzen. Weil in dem Moment, wo du eine Schätzung anstellst, ist schon wieder so viel Zeit vergangen, dass das schon gar nicht mehr richtig ist. Das heißt, du musst eigentlich fragen, okay, was glauben Sie, wie hoch wird das Vermögen sein in 2 Stunden?
Mhm.
Und dann kannst du rechnen und überlegen, und sagst, okay, in 2 Stunden wird das Vermögen dann sein. Und dann so Prognosen sozusagen. Weil ja, wenn du Status Quo-Aussagen triffst, die sind immer, hängen immer hinterher einfach.
Es ist super schwierig, weil natürlich, wenn man so viel Geld hat, dann muss man irgendwie anlegen, investieren. Das Problem ist leider die, sag ich mal, vermögensversprechendste Anlage bin ich selbst. Deswegen lege ich quasi hauptsächlich in mir selbst an. Was leider dann zu einem Hebeleffekt führt, dass wenn mein Vermögen um 5% wächst, mein Gesamtvermögen ja auch in wieder mir angelegt ist und die Referenzmenge wächst auch wieder um 5%.
Mhm.
Also du hast dann 5% mehr von einem Kuchen, der 5% gewachsen ist. Und sozusagen der Anteil des Kuchens wird größer, aber auch die Größe des Kuchens wird immer größer, wodurch es quasi doppelt wächst, wodurch man quasi nicht mehr hinterherkommt.
Ich würde dir davon abraten, weil das hat eine ganz große Inflationsgefahr. Und zwar hast du ja auch neulich erzählt, dass du jetzt Klone machen möchtest, um ewig zu leben.
Ja.
Und wenn du dein Geld in dir selbst anlegst, dann wird ja mit jedem Klon sozusagen die Menge verdoppelt. Und dadurch ist das quasi eine Verwässerung, eine Inflation sozusagen. Ich würde an deiner Stelle, wenn du das so machen möchtest, aufpassen, dass du von diesem Klon-Ding runterkommst.
Ja, das Problem ist halt, ich habe halt vor ein paar Jahren habe ich meine komplette DNA in die Public Domain gegeben. Meine komplette DNA ist Creative Commons, weil ich mir dachte, okay, pass auf, du kannst jetzt natürlich versuchen, da irgendwie Forscher zu engagieren und so und dass die Klone machen und ewiges Leben, aber ich dachte mir letzten Endes, warum soll nicht die gesamte Welt an dem Projekt meiner Unsterblichkeit arbeiten? Und jeder Schuljunge, der irgendwo im Biologieunterricht von Oklahoma irgendwie, wie funktioniert DNA, haben wir denn DNA da, nimmt meine DNA. Und da vielleicht irgendein kleines Mädchen in Pakistan, das im Grundschulunterricht Biologie für sich entdeckt, der können sich vielleicht nicht leisten, da irgendwie selber DNA zu bekommen, der nimmt meine DNA und vielleicht ist irgendwo in einem dieser Kind irgendein Zukunftsgenie, das den Durchbruch findet und das direkt an meiner DNA so schnell wie es geht machen kann. Weil wenn irgendwann jetzt mal, sag ich mal, die Möglichkeit besteht, die ewige Jugend oder Unsterblichkeit zu erforschen, muss man natürlich der Erste sein. Das ist ja klar. Ja,
natürlich, selbstverständlich.
Du willst ja nicht das Risiko eingehen, dass wenn man sagt, okay, du bist jetzt auf Listenplatz 5, dass in der Zeit man stirbt, bis du an diesem Punkt angekommen bist.
Um Gottes Willen.
Und deswegen, dadurch, dass meine DNA in der Public Domain ist und jeder sie nutzen kann, gehe ich davon aus, war zumindest meine Überlegung, dass, wenn dieser Durchbruch stattfindet, er automatisch mit meiner DNA stattfindet und ich sofort automatisch der Erste bin, der Zugriff hat. Der Nachteil ist natürlich, dass überall meine Klone rumlaufen. So, dass jeder, der halt irgendwie, sag mal, sagt, ich brauche jetzt hier irgendwie für meinen DVD-Shop mal einen Mitarbeiter, kann sich halt mich klonen zur Not. Aber ich sag mal, lieber, je mehr DNA es von mir gibt, desto besser. Wenn irgendwo eine Atombombe hochgeht und 90% der Menschheit ausrottet, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass meine DNA irgendwo übrig bleibt. Jetzt vielleicht nicht in Form von mir selber, aber meine DNA ist noch da.
Du, aber ich nochmal, wir hatten das Thema schon. Du musst da ein bisschen aufpassen, weil was ist am Ende deine Urheberschaft auf dein Vermögen? Was ist es denn? Ist es, weil du das Original bist, weil du andere Erinnerungen hast? So, wenn jetzt ein Klon kommt und fordert seinen Teil des Vermögens ein und dann kommt nicht nur ein Klon, sondern alle und die Gesetzgebung ist dann noch nicht präzise formuliert, dann kann es natürlich sein, dass jetzt ein Gericht kommt und sagt, okay, dich gibt es jetzt 100.000 Mal, dein Vermögen wird jetzt durch 100.000 geteilt. Nicht, dass das die Menge beträchtlich mindern würde, eben aufgrund der Größe des Vermögens, aber es ist schon eine Gefahr. Und es könnte sein, dass du dann halt dein Vermögen durch 100.000 teilen musst. Da musst du ein bisschen aufpassen. Ich würde dich da auch nochmal, wo du von Klon sprichst, gerne nochmal was fragen. Und zwar, ich arbeite gerade an so einem kleinen Ausschuss. Und zwar wurde ich gefragt von meinen führenden Wissenschaftlern, die sind ja kurz vor einem Durchbruch, die haben mir gesagt, okay, wenn du jetzt 5 Leute mitnehmen könntest in der ersten Marge, die du unsterblich machst, also du wärst natürlich jetzt dabei, klar, und die haben mich gefragt, wen möchtest du noch mitnehmen? Und dann haben die mich gefragt, möchtest du zum Beispiel Britney Spears mitnehmen?
Ja.
Oder sollen wir mal gucken, dass wir irgendwie Abraham Lincoln nochmal klonen können und den unsterblich machen? Und da habe ich echt ins Grübeln geraten. Und die letzten Wochen habe ich teilweise echt auch im Schlaf die ganze Zeit überlegt, fuck, wen in den Dalai Lama vielleicht oder so. Und da wollte ich dich einfach mal fragen, hast du vielleicht irgendeine Idee, so wen sollte ich da noch mitnehmen auf die Liste?
Es ist natürlich immer schwierig, aber ich würde letzten Endes versuchen, eine weibliche Form von dir selbst mitzunehmen.
Mhm.
Einfach damit der Fortbestand deiner Blutlinie auf jeden Fall bestehen bleibt. Ich weiß, also wie gesagt, meine Wissenschaftler scheitern da regelmäßig dran.
Mhm.
Aber es wäre natürlich ideal, sich mit sich selbst fortpflanzen zu können. Ich bin da auch an Schnecken dran, die das können. Aber es ist schwierig. Aber ich würde diesen Platz auf jeden Fall offen halten.
Ja, okay, also ein für ein weibliches, ja, okay. Hätten wir einen. Ja, und dann habe ich halt überlegt, so eher was dich so auf geistige Art stimuliert. Also sowas wie Einstein oder so, wo du denkst, okay, mit dem kannst du auch mal irgendwie ein Gespräch führen. Oder eher was so aus dem künstlerischen Bereich, wo du denkst, okay, der kann irgendwie deine Gedankenwelt diesbezüglich noch stimulieren, dass da irgendwie Kunstwerke und andere Betrachtungsweise der Realität und so bei rumkommen. Oder ein Sportler, wo du sagst, okay, der kann dich irgendwie fit halten oder so. Gino Singh zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den kennst, ein ganz berühmter Sportler, Universalsportler und Universalsportgenie im Prinzip und Ernährungsberater. So jemanden vielleicht, und ich bin echt unentschlossen, oder eine Sängerin oder ein Sänger vielleicht, da halt auch dann doch Britney Spears.
Ja gut, natürlich jetzt mit deiner Musikrevolution werden natürlich all diese alten konventionellen Legenden auch irgendwie vom Ton gestoßen. Ne? Also ja. Du meinst, sie kann sich da in das neue Musiksystem einarbeiten?
Nee, ich denke, dass es so ohne Autotune würde das doch gut passen.
Ja. Ja, finde ich eine gute Idee. Also ich glaube, was wichtig ist, dass du jemanden hast, der, sag ich mal, dich auch irgendwie geistig stimulieren kann.
Mhm.
Der dir auch mal widersprechen kann, der auch mal irgendwie sagt, warum ist das so, der dich irgendwie so auf Trab hält. Du willst nicht nur Leute haben, die Ja-Sager sind, die sagen, ja, so machen wir das nur, weil du jetzt der reichste Mensch der Welt bist, sondern auch jemanden, der da irgendwie widerspricht.
Mhm.
Ja, ja, einfach vielleicht sowas wie ein Rico Stein.
Das ist eine gute Idee. Rico Stein ist eine gute
Idee.
Sowas
in der Richtung. Ja, so ein Rico Stein,
ja.
Chefredakteur von so einer Pferderennmagazin.
Ja.
Einfach, dass du da mit jemandem, vielleicht mit dem du gar nichts zu tun hast.
Ja, das stimmt. Also wir sind ja leidenschaftliche Pferdenarren. Ne? Wir gehen ja auch regelmäßig zum Derby.
Ja.
Wir haben da unsere Pferde im Stall Ehrlich gesagt sind das alles unsere eigenen Pferde.
Ja.
Also es ist sichergestellt, dass wir auf jeden Fall gewinnen am Ende. Und Rico Stein ist Chefredakteur des Fliegenden Holländers. Das ist ein Reitmagazin, welches auf ein sehr berühmtes niederländisches Rennpferd Bezug nimmt. Strati van de Breken. Allgemein bekannt als der Fliegende Holländer.
Ja,
weil der so schnell war. Die
Geschwindigkeit
war,
so enorm war.
Ja, ein Friese, ein türkischer Friese,
ja.
Dieses Pferd mit so Fransen am Geläuf.
Ich erinnere mich, dass da gab mal so eine Promotion-Aktion tatsächlich für so ein Rennen, dass man an dieses Pferd Tragflächen angebracht hat und ihn eben auf eine Startbahn gebracht hat, um zu schauen, wenn er wirklich galoppiert, würde dieses Pferd abheben. Und ich erinnere mich noch, wie ich das damals im Fernsehen verfolgt habe, wie es wirklich galoppiert ist und wirklich tatsächlich abgehoben ist, weil es so schnell war, dass diese Tragflächen genug Auftrieb erzeugt haben, dass dieses Pferd wirklich abgehoben ist.
Und das Problem war, dass der natürlich dann nicht mehr eingefangen werden konnte. Also der ist dann in die Aufwinde geraten und ist wirklich straight in den Himmel, bis er nur noch ein kleiner Punkt war. Und da hat niemand mit gerechnet. Und ich weiß noch, am Anfang so, alle, wow, yeah, applaudiert, Wahnsinn. Und dann fiel den Leuten auf, shit, wir haben überhaupt gar keine Vorsichtsmaßnahmen getroffen.
Und die es kann überhaupt nicht gesteuert werden.
Nee, null. Und das Pferd ist davon geflogen und man weiß bis heute nicht, was mit diesem Pferd ist, ob es immer noch dort oben irgendwie in der Stratosphäre rumfliegt und sich vielleicht von Vögeln ernährt oder so, mal durch eine Wolke fliegt, wo es dann einfach das Maul aufmacht und ein bisschen was trinkt so. Oder ob der irgendwo abgestürzt ist und sich schwer verletzt hat.
Es soll immer mal wieder Sichtungen geben. Ich verfolge das ja auch immer noch so ein bisschen, aber man weiß natürlich nie, ob da das Wunschdenken vorherrscht oder ob da wirklich der Gute noch irgendwie unterwegs ist. Aber toi, 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 auf jeden Fall. Das würde mich auch noch interessieren, wie es da weitergeht. Aber ich erinnere mich noch, wie Rico Stein damals einen ganz herzzerreißenden Artikel geschrieben hat in seinem Magazin, der das wirklich noch begleitet hat und der auch da in gewisser Weise Abschied genommen hat. Und das war, glaube ich, ein schöner Moment und ich glaube, euch verbindet so viel, aber ihr habt ja wirklich über was ein gutes Rennpferd ausmacht, komplett konträre Meinungen.
Ja,
also komplett konträre Meinungen und deswegen, glaube ich, könntet ihr euch da wirklich herzlich diskutieren über Jahrhunderte lang und ich glaube, es ist jemanden, der dir auch auf Augenhöhe ist. Also kaum jemand kennt sich so mit Pferden aus wie du, aber Rico Stein, glaube ich, hat da nochmal einen anderen Blickwinkel.
Er hat einen anderen Blickwinkel, aber auf der anderen Seite hat auch eine Maus einen anderen Blickwinkel als eine Giraffe. Und
korrekt,
nur die Unterschiedlichkeit des Blickwinkels sagt nichts über die Qualität der Wahrheiten aus, die man aus diesem Blickwinkel heraus sieht.
Aber wenn es um Käse geht, würde ich eher mit der Maus reden.
Naja, aber wer sieht denn eher nach einem Käse aus? Eine Giraffe mit dieser gelben, kräftigen Färbung oder so eine Maus? So eine mausgraue Maus?
Stimmt, das ist ein gutes Argument. Und deswegen meine ich, glaube ich, könntest du mit Rico Stein gut auch argumentieren, weil ihr beide, glaube ich, ich kann da jetzt auch nichts wieder sagen, weil das Argument so gut ist, dass ich da wirklich auch nichts sagen kann. Aber Rico Stein, glaube ich, könnte dir jetzt was erwidern. Und ich glaube, daran würdest du auch wachsen können.
Erwidern.
Ja.
Ja, das ist, doch, das ist eine gute Idee. Ich setze sie mal auf die vorläufige Liste rauf, Rico Stein.
Und ansonsten halt Nils Klonhoff einfach nochmal auf die Liste, damit da eine Möglichkeit ist, vielleicht nochmal einen von deinen mitzunehmen.
Ja, wobei mit Nils Klonhoff bin ich ja immer noch im Rechtsstreit. Da ist ja genau das passiert, was ich dir prognostiziert hatte mit deinen
Klonen. Meine Anwälte verfolgen das sehr genau, was da passiert, weil das sind tatsächlich Rechtsstreite, die auf mich auch zukommen können.
Genau, und deswegen, ich schmuggel dem immer schon so, versucht immer so radioaktive Materialien irgendwie so am Flughafen und so weiter, gar nicht um den umzubringen oder so, aber um seinen Gencode so weit zu verändern, dass er nicht mehr als identisch gilt.
Ja.
Da reichen so Kleinigkeiten.
Nur so eine Fußnote.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, vielen Dank, Nils, für diese Eindrücke auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, wir sind heute der Unsterblichkeit einen guten Schritt näher gekommen. Da waren gute Ideen dabei. Vielen Dank auch für eure Beteiligung. Und eure Nachrichten, die ihr uns schickt, vielen Dank. Auch, dass ihr diesen Podcast unsterblich macht. Also, dass ihr ihn verteilt, dass ihr ihn kopiert auf eine Festplatte, auf einen USB-Stick einfach. Je mehr ihr ihn verteilt, je mehr ihr ihn kopiert, je mehr ihr ihn auch im Internet verteilt, desto unsterblicher wird dieser Podcast, was uns natürlich auch hilft.
Definitiv. Denn wenn alles bergab geht, dann bleibt uns ja noch ein letzter Rettungsanker und das ist, dass wir in euren Herzen und vor allem in euren Erinnerungen weiterleben. Das ist die geringste Form der Unsterblichkeit, aber auch die am leichtesten zu erreichen ist. Das ist auch der ursprüngliche Grund unseres Podcasts gewesen. Wenn alles schief läuft, dann doch zumindest in euren Erinnerungen. Und deswegen erinnert euch an uns, das ist unser Wunsch an euch.
Denkt an uns, vergesst uns nicht, träumt von uns, falls ihr gerade schlaft. Tauchen wir vielleicht in euren Träumen auf, falls ihr mit diesem Podcast eingeschlafen seid, sind wir zumindest in eurem Unterbewusstsein unsterblich.
Ja, und als letztes, als Rausschmeißer sozusagen, wir sind sehr reich und wir brauchen eigentlich nicht mehr Geld. Aber wenn wir von Anfang an die Einstellung gehabt hätten, dass wir nicht mehr Geld bräuchten, richtig, dann wären wir wiederum auch nicht die reichsten Menschen der Welt gewesen. Das ist ein Mindset, was man hat. Viele Leute sagen immer, ja, du hast so viel Geld, warum bist du denn so geizig? Ja, wenn ich nicht so geizig wäre, hätte ich nicht so viel Geld.
Genau.
Und deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast unterstützt über Patreon und einfach weitere Folgen möglich macht. Weil wir sehen auch nicht ein, wir machen das ja für euch, dass wir das jetzt quasi auf eigene Kosten machen. Wir bleiben dann daran an den Produktionskosten sitzen und das ist ja auch.
Wir können mit Geld umgehen, wir sind das gewohnt. Für euch ist Geld ein Fremdkörper, für uns ist es wie ein Körperteil, für uns gehört es einfach zu uns und deswegen können wir mit eurem Geld auch besser umgehen. Also macht das auch für euer Geld, dem ist geholfen. Vielen Dank für die Unterstützung. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Wiedersehen.
Übertragung beendet. Sie verlassen Dimension DZ71HY40082EX40. Goldkehlchen.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.